Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 17. Mai 2024. Die Welt ist verrückt, die Welt spinnt, die Welt tobt, aber siehe, die Welt ist nicht verdammt. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Das ist der ewige Hoffnungsschimmer, das ist sozusagen das Urvertrauen, das Lebens-, das Gottvertrauen, das zwingend zu einer rationalen Lebenseinstellung gehört. Egal wie groß die Probleme sind, die wir uns selber eingebrockt haben, sie sind alle lösbar, wir müssen es nur anpacken wollen. Und die Vorstellung, dass man sozusagen auf dem Weg in die ewige Verdammnis oder in den Untergang des Abendlandes oder gar der Zivilisation sich befinde, diese Vorstellungen sind in den allermeisten Fällen stark übertrieben. Das heißt natürlich nicht, dass es grobe und auch fürchterliche und sehr gefährliche Missstände gibt. Das soll da überhaupt nicht frivolerweise verniedlicht werden, aber angesichts der großen Finsternis und Verdunkelung, die wir um uns herum erkennen, muss ich einfach immer wieder betonen, siehe, die Welt ist nicht verdammt, es ist ein Wunder des Lebens, der Existenz, der Möglichkeiten. Jeder Tag ist eine Chance und je klarer, je offensichtlicher, je fürchterlicher die Missstände sichtbar werden, desto klarer ist doch auch, dass die Lösung naht. Denn das Schlimmste sind ja Probleme, die man nicht sieht oder die man sich nicht eingesteht. Aber das, und das ist eben auch ein Teil der Spannungen, die wir heute spüren in der Gegenwart, diese Verdrängung, die funktioniert nicht, die Probleme werden sichtbar. Es gibt natürlich Kreise, einflussreiche Kreise, elitäre Kreise, die möchten diese Missstände am liebsten überpinseln. Aber seien Sie versichert, es wird Ihnen nicht gelingen. Vielen herzlichen Dank für das großartige Echo, das wir bekommen haben auf unsere allererste Live-Sendung bei Weltwoche Daily, die Fragestunde vom letzten Mittwoch. Wir hatten ein bisschen technische Anlaufschwierigkeiten. Ich musste da mein Eröffnungsmonologchen mehrmals halten. Da ist der Ton jeweils zusammengebrochen. Nicht wegen heimtückischer Zensur, da steckt also nicht irgendeine Verschwörung dahinter, sondern ganz einfach, ich habe das Übermittlungsgerät in meiner Hosentasche gehabt und da ist das Kabel abgedrückt worden, so dass eben ein Wackelkontakt entstanden ist. Aber mit der Zeit konnten wir es korrigieren und ich muss Ihnen sagen, das Live-Erlebnis war für mich ganz besonders elektrisierend und motivierend und ich habe mit Roman Zeller, meinem Kollegen, schon gesprochen. Wir werden also demnächst die nächste Live-Sendung machen. Wir arbeiten auch daran, Sie dann in die Sendung auch live hineinnehmen zu können mit Anrufen. Bis jetzt ist ja so, dass wir einfach Ihre Zuschriften, Ihre Fragen dort thematisieren. Das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir im Austausch mit den Zuschauern stehen können. Es kommen so viele interessante Anregungen aus Ihrem Kreis, das hilft mir. Ich habe da eine Unzahl, Zehntausende, über 100.000 inoffizielle freie Mitarbeiter von Weltwoche Daily. Das sind die guten IMs, meine Damen und Herren. Da muss man sich nicht dafür schämen, ganz im Gegenteil. Das ist großartig. Ich danke Ihnen. Das sind unschätzbare Anregungen, unschätzbare Inputs, die ich da entgegennehmen darf. Schauen wir in die Nachrichten. Nach fast 10-jährigen Debatten ist nun zustande gekommen eine Reform der europäischen Asylregeln. In den Medien lesen Sie, das sei eine Verschärfung. Tatsächlich sollen die Verfahren künftig schneller laufen. Man will auch Abschiebemechanismen haben, Kontrollen an den EU-Außengrenzen, allenfalls Sammelstellen, wo dann die falschen Asylbewerber, die Migranten wieder zurückgewiesen werden. Das Ganze aber abgefedert mit einem sogenannten Solidaritätsmechanismus, mit einem Verteilmechanismus. Das Ganze zielt darauf ab, die Südstaaten, die Anlandestaaten gewissermaßen, vor allem Italien, Griechenland, zu entlasten. Und ich meine, ich kann auch nicht in die Kristallkugel blicken und die Zukunft vorwegnehmen, aber meine Intuition, meine Erfahrung sagt mir, dass diese Reform absolut überhaupt nichts bringen wird. Ich glaube, das ist reines Windowdressing, das ist Fassadenbekleisterung, das ist Dekoration, das ist auch Einlullung des Publikums und Beschwichtigung. Denn das große Problem steckt in diesem Solidaritätsmechanismus. Der klingt ja wunderbar, wäre schon gegen Solidarität, aber im Grunde heißt eben Solidarität, dass wieder alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas. Und das Problem der europäischen Asyl- und Migrationspolitik besteht eben darin, dass die Staaten, die da an den Außengrenzen sind, kein Interesse haben, keinen Anreiz, diese Grenzen wirksam zu kontrollieren. Denn die Migranten, die nach Italien kommen, die wollen eben nicht in Italien bleiben, sondern die wollen weiterziehen. Und da sie keine Grenzkontrollen mehr haben in der Europäischen Union, da die Grenzen eben offen sind, löcherig wie Schweizer Käse, ja, dann wandern eben diese Migranten ab. Und deshalb ist es für die Italiener viel weniger mühsam, ist es viel bequemer, wenn sie die da einfach anstatt zu registrieren und dann die Verantwortung zu übernehmen, dass sie denen ein Zugticket mitgeben, damit sie dann in die Schweiz oder von der Schweiz aus dann nach Deutschland fahren können. Also die organisierte Verantwortungslosigkeit, alle sind für alles verantwortlich, niemand für etwas, das ist der Grund für diese Asylmisere. Ich erinnere an die Jahre vor der Einführung von Schengen und Dublin zu Beginn der 90er Jahre ist ja Albanien zusammengebrochen. Und da sind innerhalb von wenigen Tagen über 300.000 Albaner nach Italien geflohen. Und die Italiener, damals waren eben die Grenzen zur Schweiz, zu anderen Ländern, Frankreich, geschlossen. Die konnten da nicht einfach die in die Züge stecken, sondern die wussten, wenn wir das Problem nicht lösen, dann haben wir diese 300.000 Albaner im Land. Und was ist passiert? Es gab einen grenzübergreifenden, einen parteigrenzenübergreifenden Konsens, sogar der Vatikan, die katholische Kirche, stand dahinter, dass man diese Flüchtlinge aus Albanien, dass man die nicht in Italien einreisen lässt, sondern man hat sie einquartiert im Fußballstadion, hat dann Schiffe flott gemacht und die wieder zurückgeschafft, weil eben die offenen Grenzen nicht da waren. Und das ist genau das Problem von heute. Und wenn ich höre, es gäbe Verschärfungen bei gleichzeitiger Einführung eines Solidaritätsmechanismus, dann, meine Damen und Herren, dann muss ich Ihnen sagen, das wird nicht funktionieren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und bin dann der Erste, der hier sagt, mea culpa, Asche auf mein Haupt, ich habe mich geirrt, allein mir fehlt der Glaube. Deutliche Verschärfungen im Asylrecht kündigt auch Geert Wilders in den Niederlanden an namens dieser Koalition von vier Rechtsparteien. Ich zitiere Geert Wilders, wir schreiben heute Geschichte, kündigte er bei der Präsentation der Koalitionsvereinbarung an. Die Sonne wird wieder scheinen in den Niederlanden. Es werde die strengste Asylpolitik werden, die es je gab. Wir werden sehen, ob diese vollmundigen Ankündigungen dann auch in der Wirklichkeit das einlösen, was sie versprechen. Man muss wissen, dass Geert Wilders ja der Sprecher jetzt ist dieser Rechtskoalition, aber er wird wohl nicht der Ministerpräsident von den Niederlanden werden. Zu umstritten ist dieser Politiker. Ich kann den Deutschen versichern, dass Exponenten der AfD im Schweizer Fernsehen genauso schlecht und hinterhältig behandelt werden wie im deutschen Fernsehen. Zuletzt zu beobachten im TV-Magazin Rundschau auf SRF, Schweizer Staats- oder Gebührenfernsehen, da konnte sich die Alice Weidel, die Co-Vorsitzende, äußern. Keinen Satz konnte sie fertig formulieren. Sie wurde laufend unterbrochen, hat das Ganze aber in großer innerer Ruhe und Coolness absolviert und hat dann den übermotivierten Interviewern gesagt, ja, wenn Sie mich jetzt hätten ausreden lassen, dann hätte ich Ihnen auch eine Antwort geben können und so weiter. Also da schenkt sich niemand irgendetwas. Das ist alles Hans, was Heiri, sagen wir in der Schweiz. Also der Unterschied zwischen den öffentlich-rechtlichen Journalisten in der Schweiz und in Deutschland, der ist schlicht nicht vorhanden. Das genau gleiche voreingenommene Agendaverhalten, das Schubladisierungsverhalten, permanent unterbrechen und eben die Politiker der AfD, weil es diesen Journalisten nicht passt, immer in eine Ecke schieben wollen. Man gibt ihnen gar nicht die Gelegenheit, mit ihnen zu reden. Das ist das große Problem von Journalisten, die sich viel zu ernst nehmen, die ihre persönlichen Vorbehalte oder die ihres gesellschaftlichen Milieus sozusagen zum Leitfaden ihres journalistischen Schaffens machen. Und so arbeiten sie natürlich an einer Hetzstimmung geradezu gegen bestimmte Politiker, gegen bestimmte Parteien, vor allem gegen Politiker, die sich heute gegen diese Kriegspolitik stellen, gegenüber Russland. Die werden ja aufs Himmeltraurigste fertig gemacht. Da wird eine Atmosphäre des Hasses geschürt, in der dann eben auch Gewaltverbrechen möglich wären, werden, wie wir das jetzt in der Slowakei beobachten konnten. Zur AfD ist noch zu sagen, dass die parlamentarische Immunität von Peter Bistron aufgehoben wurde. Also die AfD wird nun wirklich also mit verschärfter Knüppelhärte da vom deutschen Staat angegangen. Es hagelt Gerichtsurteile, Gerichtsverfahren. Man versucht jetzt wirklich weich zu klopfen auf juristischem Weg, weil die deutschen Parteien offensichtlich anders nicht in der Lage sind, diese AfD zu übertrumpfen. Man versucht jetzt mit juristischen Methoden. Peter Bistron ist ja ins Gerede gekommen, weil er im Verdacht steht, von den Russen gesponsert zu werden, genauso wie Maximilian Krah mit China. Ist ja, was für ein Zufall, dass das alles noch rechtzeitig vor den Europawahlen hier stattfindet in Deutschland. Ein Schuft, wer sich Böses dabei denkt. Björn Höcke hat derweil Revision eingelegt gegen das Gerichtsurteil von Halle. Da ist ihm ja vorgeworfen worden, dass die Formel alles für Deutschland verwendet zu haben. Dies in einem Gerichtsgebäude, wo draufsteht, jedem das Seine, was auch an deutschen Konzentrationslagern heute noch als Eingangsportalspruch zu besichtigen ist. Also eine völlig verschobene, verschrobene Welt, könnte man sagen. Ich habe mit dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ein detailliertes Gespräch geführt zu dieser Entwicklung des deutschen Rechtsstaats, der Rechtsprechung insbesondere und auch zum deutschen Verfassungsschutz. Hans-Georg Maaßen war von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Er ist ein bestens ausgebildeter Jurist. Er war als Professor tätig an der Freien Universität Berlin, hat Standardwerke geschrieben, auch in Lehrbüchern publiziert. Er ist natürlich auch kritisiert worden, weil er nicht so links ist, wie das der Mainstream von ihm erwartet. Aber hochinteressant, was er zu sagen hat, seine aus meiner Sicht messerscharfe Analyse der Situation in Deutschland, sehr kenntnisreich, jetzt mit Blick auf diese Gerichtsurteile. Und was ich an Hans-Georg Maaßen schätze, er ist ja ein hoch anerkannter Experte, einer der führenden Spitzenbeamten, übrigens auch auf der linken Seite, war er hochgeschätzt, als er gesagt hat, wir hören auf, die Linkspartei durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Da hat er ja Jubelstürme ausgelöst auf der linken Seite. Also dann allerdings auch hinzufügt, er werde nicht die AfD untersuchen lassen, beobachten lassen. Das sei nicht die Aufgabe des Inlandgeheimdienstes, die Oppositionsparteien zu bespitzeln. Da hat es natürlich dann Vorwürfe gehagelt. Und der Hans-Georg Maaßen besticht eben dadurch aus meiner Sicht, das macht auch seine Glaubwürdigkeit aus, dass er eben nicht mitmacht bei diesen wohlfeilen Abgrenzungs- und Brandmauer-Ritualen. Er gehört für mich zu den Politikern, er ist ja jetzt Politiker mit seiner Werteunion, die doch die Sachlichkeit immer wieder nach vorne zu bringen versuchen. Aber urteilen Sie selbst, ob ich da etwas zu positiv, zu euphorisch da ihm beipflichte. Bin gespannt, wie Sie das einschätzen. Das Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft für die Europameisterschaft steht fest. Bundestrainer Julian Nagelsmann gab sein 27-köpfiges Aufgebot für das Turnier bekannt. Die meisten Spieler kommen vom FC Bayern. Mats Hummels ist nicht dabei. Deutschland startet am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel gegen Deutschland in die Europameisterschaft. In den vergangenen 5 Tagen hat der Deutsche Fußballbund häppchenweise über verschiedene Kanäle bereits Spieler für die EM nominiert. Bundestrainer Nagelsmann komplettierte auf einer Pressekonferenz in Berlin sein Kader, in dem er die letzten 9 Profis bekannt gab. Ich habe eine kritische Zuschrift erhalten auf meine Feststellung, dass sich in Deutschland momentan alles auflöse. Das Grundgesetz sei keine sichere Bank mehr. Man fürchte um den Bestand der Demokratie. Die Europäische Union schwankt. Die Vereinigten Staaten sind im Zustand des Nervenzusammenbruchs. Die Autoindustrie schwächelt. Und auch der Fußball liege da am Boden. Darauf wurde ich belehrt. Zu Recht, dass natürlich deutsche Fußballclubs in den internationalen Wettbewerben ganz vorne mitmischen. Ich gebe zu, ich war da stark inspiriert von den Darbietungen vor ein paar Wochen von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wie nun dieses Team sich behaupten wird, da wage ich keine Prognose. Wir lassen uns selbstverständlich immer auch positiv überraschen. Ein ziemlich dreistes Stück an charakterlicher Schummrigkeit, um es mal so zu formulieren, hat abgegeben Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen im Bundestag. Er zog eine Verbindung von der AfD zum Attentäter, der den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico niedergeschossen hat. Er sagte dies nach eigenen Worten mit Bedacht, Zitat von Habeck, nach einem Vertreter der AfD, einem auch gerichtlich festgestellten, gesichert rechtsextremen Verdachtsfall. Er hat also diese Begriffe in den Raum gestellt, um da atmosphärisch, gedanklich eine Luftlinienverbindung herzustellen zwischen diesem fürchterlichen Anschlag, zwischen diesem Mordattentat und Exponenten der AfD. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, das ist die Niedertracht der Politik, dass man solche dreisten Verkleisterungen und Anschwärzungen da vornimmt, vor allem als jemand, der immer wieder den Gutmenschen raushängt und sagt, wir müssen doch, Friede, Freude, Eierkuchen, wir müssen doch konstruktiv zusammenarbeiten, wir dürfen nicht hassen, wir sind gegen Hetze. Ich sage Ihnen, alle Leute, die gegen Hass und Hetze antreten die ganze Zeit, das sind die größten Hetzer. Das ist leider so. Oftmals so, die größten Moralisierer, die haben Dreck am Stecken. Das ist eine Erfahrungstatsache. Die, die da im Sturm stehen, die mit ein beschmutztes, ein etwas dreckiges, eine dreckige Weste haben, bei denen sieht man ja, dass nicht alles glänzt. Aber bei denen alles strahlt, bei denen alles süßlich klingt und wohltemperiert, da müssen Sie aufpassen, meine Damen und Herren. Auf Worte würden Taten folgen, sagte Habeck, und diese Taten hätten meistens eine geistige Vorbereitung. Wer sich dem demokratischen Spektrum zugehörig fühle, solle seine Worte sorgsam wägen. Meine Damen und Herren, nun ist Robert Fico ein rechter Politiker, der mutmaßliche Attentäter hingegen ein literarisch interessierter früherer Sicherheitsbeauftragter, hat eine nachweislich linke Gesinnung, wie seine Äußerungen belegen. Was Habeck hier konstruierte, ist im Prinzip ungeheuerlich und straft seine eigenen Worte Lügen. Er ist der Letzte, der sich rühmen kann, mit Bedacht gesprochen zu haben. Und das, was wir da beobachten in der Slowakei, ist eben ein Phänomen, das auch bei uns zunehmend um sich greift. Und da bin ich beim Anschlag auf Ministerpräsident Fico. Da sollte man sich vielleicht folgende Überlegung machen. Ist es richtig, jeden Politiker und jeden anderen Menschen, der laut über einen Frieden in der Ukraine nachdenkt und nicht die Kriegstrommel rührt, so wie Fico, medial in die Ecke der Putin-Freunde, ja der Verräter aller westlichen Werte hinzustellen? Das ist genau das, was passiert. Wir sehen das in allen führenden deutschen Zeitungen, FAZ, Süddeutsche, Spiegel, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Die Welt, aber auch in der Neuen Zürcher Zeitung, da wird jeder, der für Neutralität, Frieden, Verständigung eintritt, als Putin-Groupie abgekanzelt. Da wird Hass gesät, da werden Leute gedanklich geradezu zum Abschuss freigegeben, beziehungsweise als Menschen hingestellt, die die Wertegemeinschaft, die diese Gutmenschen da für sich in Anspruch nehmen, die diese Wertegemeinschaft verraten, sie nicht teilen, also gewissermaßen wertlose Individuen sind. Also hier findet eine Verbalentwertung statt von allen, die nicht diese Kriegstrommeln anrühren, die das Kriegsbeil nicht permanent in die Lüfte schwingen. Das ist hier das Problem und das sollte man sich einmal überlegen, auch mit Blick auf diesen Robert Fico, der eben genau so ein Politiker der Verständigung der nicht kriegerischen Zuspitzung ist. Und das ist auch der Grund gewesen, warum er jetzt angegriffen wurde. Aber diese Tat, dieses Verbrechen findet in einem geistigen Klima der völligen Verketzerung statt, wo eben die, die tatsächlich nicht für dieses Kriegsgetrommel sind, von den anderen, von den Guten, von den Süßen, von den Gutmenschen, eben als Unmenschen geradezu dargestellt werden. Wenn dies getan wird, wenn man Politiker wie Fico verteufelt oder gar entmenschlicht, sinkt eben bei gewissen Leuten die Hemmschwelle. Das ist die Folge hier. Sodass sie gar zur Waffe greifen und sich berechtigt, ja gezwungen fühlen, solche Elemente aus dem Weg zu räumen. Das ist die Situation, die wir hier beobachten können. Dann, Wladimir Putin ist bei Xi Jinping. Das ist ein Bild, das sinnbildlich ist für den Zustand der heutigen Welt. Erstens, die Politik des Westens, Europas hat es fertiggebracht, die Russen enger an die Chinesen zu drücken. Zweitens, redet der Westen, redet Europa, reden die Amerikaner immer davon, dass sich die Russen isoliert hätten. Ich frage mich zusehends, ob nicht der Westen sich immer mehr von der Welt abisoliert und dass eine Verlagerung stattfindet in Richtung Moskau und Peking. Und ich muss Ihnen, ich habe das in dieser Fragestunde gesagt, ich bringe hier einen ganz provokativen Gedanken. Ich treffe, oder eine Beobachtung, ich treffe immer mehr Leute, Wissenschaftler aus der Schweiz, aus Deutschland, die in China waren, die in Russland waren und die mir sagen, sie getrauen sich das fast gar nicht zuzugeben, aber sie hätten den Eindruck, an chinesischen Unis, an russischen Unis würde freier geforscht, herrsche ein liberaleres Klima und würden vor allem die Werte des rationalen Denkens und der wissenschaftlichen Sorgfalt viel höher gehalten als an unseren wokisierten Universitäten, wo der Gesinnungsschlick durch alle Poren dringt. Das werden jetzt natürlich die Gralshüter des Westens wieder als reaktionäre Putin-Versteher, Narretei und Absurdität wegwischen. Aber alle anderen, die noch eine Restmenge Sachlichkeit für sich in Anspruch zu nehmen bereit sind, die denken vielleicht oder kommen ins Denken, kommen ins Grübeln angesichts solcher Aussagen. Die Ukraine, da bricht ja oder droht die Front an verschiedenen Stellen zusammenzubrechen. Und da ist eine Feststellung am Ende dieser Sendung hier wieder einmal überfällig. Wir müssen einfach aufpassen. Wir sind hier, gerade in Europa, in Deutschland, wo sie ja auch alle nicht ins Meinungsbild passenden Kanäle ausschalten, wo sie mittlerweile Gesetze haben, dass man den Staat nicht mehr delegitimieren darf, dass man sozusagen vor den Richter gestellt wird, wenn sie Politiker kritisieren. Solche Entwicklungen, also wo das freiheitliche Element immer mehr unter die Räder gerät, wo sie eben nicht eine Vielfalt der Medien haben, weil man zum Beispiel Portale wie Russia Today und andere einfach verbietet. Da muss man sich einfach vor Augen führen, dass wir bei uns in Europa, in Deutschland, auch in der Schweiz, in Österreich medial, politisch vor einer Propagandawand stehen und eine derartige Einseitigkeit eingetrichtert bekommen, das grenzt an eine kollektive Hirnwäsche. Und etwas wird einfach nie erwähnt. Und das haben mir jetzt mehrere Gesprächspartner, mit denen ich Interviews geführt habe, die werden demnächst ausgestrahlt, nicht zuletzt auch mit dem amerikanischen Hollywood-Regisseur Oliver Stone. Da wird einfach systematisch verschwiegen, dass die Ukraine, das Zelensky-Regime in weiten Teilen ein Unrechtsregime ist, dass Kritiker, staatliche Kritiker ins Gefängnis steckt, kritische Journalisten aufs Übelste verfolgt werden. Vor 2022 haben Sie solche Berichte bei uns noch lesen können. Auch kritische Berichterstattungen über die Ultranationalisten. Das sind die, die Präsident Putin als Nazis betitelt. Nazis vielleicht das falsche Wort, wenn man davon ausgeht, dass Nazis eben auch antijüdische Pogrome machen und solche Dinge. Das ist da nicht der Fall. Das sind einfach Ultranationalisten, die da einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Regierungspolitik haben. Das sind nicht Hirngespinste, das sind Tatsachen. Aber das macht man sich hier überhaupt nicht bewusst. Und in diesem Strahleglanz, der da diese geballte Moralmaschine auf die Ukraine wirft, da sieht man die Nuancen nicht mehr. Und deshalb ist es enorm wichtig, hier nüchtern zu bleiben und sich eben nicht aufhetzen und aufpeitschen zu lassen. Das sind jetzt etwas drastische Worte. Man sollte ja gemäß biblischer Überlieferung seine Worte mit Bedacht wählen, wie das Robert Habeck gesagt, aber nicht getan hat. Man sollte die Worte mit Bedacht wählen, denn Worte sind wichtig. Worte können auch Realitäten heraufbeschwören. Am Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel. Vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen zu drastisch ausgedrückt, aber das werden Sie mir dann auf jeden Fall mitteilen und ich kann mich dann im nächsten Programm, sollte ich jetzt hier etwas überzogen haben, dann wieder etwas gewählter und gemäßigter ausdrücken. Aber es drückt schon das aus, was ich gefühlsmäßig, was da in mir vorgeht, und da bäumt sich etwas auf gegen diese Propagandawand, gegen diese Propagandawelle, die nun schon seit über 2 Jahren über uns hinwegrollt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Pfingstwochenende. Pfingsten, ja, da kommt, dadurch flutet, dadurch braust der Heilige Geist uns Menschen, und der Heilige Geist, der in allen weht, ist der Durchbruch zu den Menschenrechten, zur Demokratie, zur Gleichbehandlung aller Menschen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, ja auch aller Männer und Frauen, aller menschlichen Lebewesen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Konfession. Das ist die gigantische Freiheits- und Befreiungsleistung des Christentums, die eben auch am Pfingsten gefeiert und in Erinnerung gerufen wird. Machen Sie es gut! Und ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich zurück.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.